Warum hat man vor einer Berichtigung offensichtlich mangelhafter Bescheide so eine große Angst und spricht jetzt von der notwendigen Rechtssicherheit, weil man nicht will, dass sauber geprüft wird von unabhängigen Gerichten?
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch heute Flora Platzer. Wir sprechen über den Vogelschutz in Salzburg und den Umgang mit Konflikten mit bestimmten Vogelarten. Anlassfall dafür ist die neue landesweite Vogelabschussplanverordnung, die Ende Februar in Kraft getreten ist. Zu Gast bei uns im Studio sind Christine und Reinhard Medikus. Christine ist Ornithologin, also Biologin mit dem Schwerpunkt Vogelkunde, und sie ist Mitleiterin der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur Salzburg. Reinhard ist auch Biologe und war langjährig für das Magistrat der Stadt Salzburg im Naturschutz tätig. Vielen Dank fürs Kommen zu uns ins Studio.
Gerne. Danke.
In der neuen Verordnung werden ja Höchstabschusszahlen für Rabenkrähen, Elstern, Eichelhäher, Graureiher und Kormorane festgelegt. Insgesamt mehr als 5.500 Vögel werden zum Abschuss freigegeben. Die Salzburger Landesumweltanwaltschaft, die Vogelschutzorganisation BirdLife und der Salzburger Naturschutzbund zweifeln aber die Rechtmäßigkeit dieser Verordnung an. In mehreren Punkten würde sie gegen EU-Recht verstoßen. Darüber wollen wir heute sprechen, aber bevor wir über die Verordnung sprechen, vielleicht einmal kurz zu den Arten, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Vielleicht sagen auch gewisse Arten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so viel, zum Beispiel auch der Kormoran, den kennt vielleicht nicht jeder. Wer sind denn die Arten, die da in dieser Verordnung vorkommen? Was wird ihnen vorgeworfen? Was ist da dran?
Um die Rabenvögel, um die es bei dieser Verordnung geht, das sind eben Rabenkrähe, Elster und Eichelhäher. Und diesen Vogelarten wird von der Landwirtschaftskammer in erster Linie, aber auch von der Jägerschaft zum Teil, ein sehr ernster Schaden sozusagen unterstellt. Der Eichelhäher, ich gehe gleich auf den ein, das ist eigentlich ein Waldvogel, der kommt gar nicht im landwirtschaftlichen Raum bedeutend vor. Und er ist eigentlich der Wächter des Waldes und er sät auch sozusagen Waldbäume. Wenn man sich vorstellt, er ist ein Vogel, der auch den Winter bei uns überbleibt. Das wissen nicht alle Jäger offenbar. Er schafft das durch Vorratswirtschaft, indem er eben zum Beispiel Eicheln vergräbt, aber auch Bucheckern. Und er kann viele in seinem Kopf transportieren und vergräbt sie dann an verschiedensten Orten, wo es zum Teil auch dann sehr günstig ist für die Keimung dieser Bäume. Und so pflanzt er eben Wälder. Und hätten nach der Eiszeit die Wälder ohne die Tätigkeit dieser Häher und anderer Verbreiter, auch Eichkätzchen gehört da dazu, hätten die Wälder gar nicht mehr zu uns zurückgefunden, weil diese schweren Samen nicht so weit kämen. Also sie haben eine bedeutende Rolle und gerade in Zeiten des Klimawandels und des Umbaus der Wälder, die Fichte, hat immer mehr Probleme mit Hitze und Trockenheit, wäre es eben sehr bedeutsam, diesen Vogel zu schonen. Und da sollen immerhin 1.100 zum Abschuss freigegeben werden. Die nächste Art ist die Elster. Ein sehr hübscher schwarz-weißer Vogel, ich glaube, es kennen ihn alle, weil er doch im Siedlungsraum häufig ist. Das war nicht immer so. Er kommt eben in den Siedlungsraum zunehmend, weil die Feldflur für ihn immer unwirtlicher wird. Zum einen fehlen eben Hecken und Gebüschedichte, wo er sein Nest bauen kann. Andererseits wurde er dort sehr stark bejagt und die Rabenvögel sind sehr intelligente Tiere. Und sie haben herausgefunden, dass es eben im Siedlungsraum wesentlich sicherer für sie ist. Hier kann nicht rumgeschossen werden und deshalb haben sie sich auch im Siedlungsraum angesiedelt. Der Elster wird vor allem Nestraub vorgeworfen, aber auch landwirtschaftliche Schäden angebliche. Aber diese sind in keinster Weise irgendwie belegt. Also man weiß nichts von ernsten Schäden. Und eine natürliche Prädation von Singvögeln ist auch kein Verbrechen. Das ist Natur. Ja, und der letzte Vogel ist vielleicht die am meisten mit Konflikten behaftete Art. Das ist die Rabenkrähe, der eben vor allem landwirtschaftliche Schäden, vor allem im Bereich der Ansaat, dass sie junge Pflanzen herauszieht, Getreide oder Mais frisst oder dass sie dann auch Siloballen angeblich zerstört. Das ist auch eine sehr interessante Art, weil sie sind auch Reviervögel und sie regulieren ihren Bestand eigentlich auch durch innerartliche Prädation. Das heißt, wenn der Bestand an Brutpaaren größer wird, beziehungsweise die Nichtbrüteranzahl größer wird, dann werden auch Junge oder Nester der eigenen Art geplündert. Auf jeden Fall ist es so, dass in der Landwirtschaft vor allem jene Rabenkrähen einen Schaden machen können, die sehr mobil sind, die sehr wechseln von einem Feld zum anderen, die kein fixes Revier haben. Im Nachteil sind die Rabenkrähen, die ein festes Revier haben. Sie können ja auch 20 Jahre oder was alt werden. Denn diese Rabenkrähen haben ihr Revier natürlich in einem Jägerrevier. Und sie können nicht aus, sie können nicht weg. Und der Jäger wird sie auch leicht schießen. Und in der Verordnung steht ja auch nur drinnen, es dürfen auch zur Brutzeit nur Rabenkrähen geschossen werden, die keine Revierkrähen sind, aber die kann man eigentlich nicht wirklich erkennen.
Bisher ist das Ganze ja anders gelöst worden. Also jetzt gibt es eine Verordnung, bisher ist es mit Bescheiden gelöst worden. Davor war es sowieso noch einmal anders. Da war Schutz teilweise gar nicht gegeben für diese Vögel. Was verändert sich denn jetzt dadurch, dass es jetzt eine Verordnung gibt? Was an der Herangehensweise, was ändert sich jetzt da auch für Naturschutzorganisationen?
Dass diese Verordnung erlassen wurde, hat eigentlich nur den Grund, um die Beteiligung von Umweltorganisationen im Verfahren zu erschweren oder zu verhindern. Denn es konnte ja eben auch jetzt schon bejagt werden, nur auf Bescheidbasis von Seiten der Bezirkshauptmannschaften erlassen, da diese Bescheide auf die Aarhus-Plattform gestellt werden musste. Konnten wir auch die Begründungen lesen und konnten schauen, ist es gerechtfertigt und konnten wir eben auch gegen diese Bescheide dann Einspruch erheben. Und das hat natürlich großen Wirbel gemacht.
Was man vielleicht jetzt noch ergänzen muss über die Aarhus-Konvention, ja, weil das vielleicht auch viele nicht wissen, was das ist. Das ist ein Zusammenschluss, eine Einigung sozusagen auf EU-Ebene, die die Mitsprache von anerkannten Naturschutzorganisationen in Umweltverfahren regelt.
Dieses Recht war gar nicht so selbstverständlich, obwohl eigentlich die Aarhus-Konvention, glaube ich, seit 2012 in Österreich ratifiziert ist, hapert sehr an der Umsetzung. Es ist ja da auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich in Gange, weil diese Aarhus-Konvention einfach nur sehr schleppend oder teilweise umgesetzt wird. Im Jagdrecht wurde sie quasi nur umgesetzt für die Anhang 1-Arten. Das sind besonders streng geschützte Arten, die gefährdet sind. Und gerade auch für diese Arten werden auch Verordnungen erlassen, sodass man eigentlich wenig dagegen tun kann. Und nun durch eine Revision, die der Naturschutzbund angestrengt hat beim Verwaltungsgerichtshof, wurde das Jagdgesetz minimal novelliert, sodass auch für Anhang 2 Arten die Möglichkeit war, eine Beschwerde einzulegen. Das hat natürlich sehr viel Staub aufgewirbelt. Man hat dann gehört, es war ja auch in den Medien, der Naturschutzbund, die beeinspruchen jeden Bescheid, da geht gar nichts mehr, so ungefähr. Derweil haben wir einfach nur gefordert, dass man ordentliche Bescheide macht, dass man ordentlich begründet, dass man Zahlen auf den Tisch legt und dass man auch unsere Zahlen, die wir dagegen halten, denn wir sehen da andere Bestände als die Jäger und die Fischer von Seiten der Ornithologie, dass eben unsere Einwände ernst genommen werden und geprüft werden und dass auch wieder einmal Fachgutachten erstellt werden.
Dadurch, dass es jetzt eine Verordnung gibt, warum man da jetzt bei der Verordnung als Naturschutzorganisation keinen Einspruch mehr erheben kann, liegt unter anderem daran, dass man nicht direkt betroffen ist, dass es nur direkt Betroffene machen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Reinhard, gern. Ergänzt gern.
Grundsätzlich ist ja wirklich die Frage, warum sich bestimmte Gruppen in der Politik dagegen wehren, dass von objektiven Gerichten mit Hilfe profunder Sachverständiger ein Sachverhalt geklärt wird und aufgrund dieser Klärung eines Sachverhaltes auch ein Bescheid berichtigt wird. Warum hat man vor einer Berichtigung offensichtlich mangelhafter Bescheide so eine große Angst und spricht jetzt von der notwendigen Rechtssicherheit, weil man nicht will, dass sauber geprüft wird von unabhängigen Gerichten, wenn die einen solchen Sachverhalt prüfen, warum behindert das die Rechtssicherheit? Das ist doch nicht schlüssig.
Wie kann man auch zum Beispiel jetzt diese Begutachtungsfrist einschätzen? Nur eine Woche lang hat man da Einsprüche erheben können. Das ist ja auch in Sachen Mitsprache nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, sage ich jetzt mal.
Ja, richtig. Die Aarhus-Konvention sieht eben einerseits dieses Mitspracherecht, die Einbindung in Verfahren von anerkannten Umweltorganisationen vor in Sachen, die das EU-Recht betreffen. Und das sind eben die Vogelschutzrichtlinie zum Beispiel oder auch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Die Aarhus-Konvention eben gibt auch vor, dass man ausreichend Zeit geben muss den Umweltorganisationen, um Sachverhalte zu prüfen und auch, dass sie auch eingebunden werden sollten in die Entscheidungsfindung, die auch ein bisschen offen sein sollte von vornherein und nicht, es sollte nicht schon das Ergebnis von vornherein feststehen. Und eine einwöchige Frist ist eigentlich unmöglich, um diese Sachverhalte genau zu prüfen. Vor allem, wir haben ja keine Akteneinsicht. Die Ermittlung von Schäden ist völlig undurchsichtig und auch die Angaben, wie die Bestände erhoben sind, sind nicht einleuchtend. Das hat auch die Umweltanwaltschaft festgestellt. Interessant ist ja zum Beispiel, dass bei den Fischfressern wird es so berechnet, der Schaden, dass eben die Fischer an bestimmten Tagen zählen. Die kriegen einen Zettel und schreiben da drauf, wie viele Graureiher sie sehen und senden das ein. Es haben nur Viertel, also 25% der Bewirtschafter haben diese Meldungen erstattet und von diesen 25% haben wiederum nur ein kleiner Prozentsatz, nämlich 13% überhaupt Reiher oder Kormorane gemeldet. Und man geht jetzt aber in der Schadensberechnung davon aus, dass auch die, die nicht gemeldet haben, dass auch die Vögel beobachtet haben. Und das rundet man dann noch um das 1,5-fache auf und kommt dann halt zu Fantasiezahlen von über 770, glaube ich, anwesenden Graureihern und über 500 anwesenden Kormoranen das ganze Jahr über. Das ist natürlich eine Art der Schadensermittlung, die uns schon sehr zuwiderläuft. Wir machen als Ornithologen seit den 1970er Jahren regelmäßige Wasservogelzählungen und zählen da einen Großteil der wichtigen Gewässer im Land Salzburg. Derzeit sind es 3 Zählungen im November, im Jänner und im März. Und bei diesen Zählungen haben wir also zum Beispiel in den Jahren 21 auf 22 und 22 auf 23 haben wir halt nie über 200 Kormorane und die Graureiher sind im zweistelligen Bereich, also da sind vielleicht 20 gezählt worden. Natürlich zählen wir nicht alle Gewässer, aber die Zahlen klaffen dermaßen weit auseinander, dass es einfach unmöglich ist, dass die in irgendeiner Form stimmen können. Und dann wird noch der Schaden so berechnet, dass praktisch die benötigte Nahrungsmenge des Vogels ausgerechnet wird, auf die Graureiher bzw. Kormorantage umgerechnet wird und dann mit dem Verkaufspreis für die Fische multipliziert wird. Es wird auch nicht berücksichtigt, dass es eine kompensatorische Sterblichkeit gibt, dass es Fische gibt, die gar nicht in den Verkauf kämen, weil sie von anderen Fischen gefressen würden oder durch ein Hochwasser ausgeschwappt wurden. Also es gibt einfach so viele andere Ursachen, die den Fischbestand beeinflussen können, außer noch Graureiher und Kormoran, sodass das einfach unrealistisch ist, was da angegeben ist. Und man hat den Eindruck, man will einen möglichst hohen Schaden hinstellen, damit man einfach eine Legitimation hat, um diese Vögel abzuschießen. Und beim Graureiher ist halt tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass viele Brutkolonien von früher nicht mehr besetzt sind. Im Grunde haben wir eigentlich nur mehr 3, eine größere und 2 kleinere Kolonien und vielleicht noch den einen oder anderen Einzelhorst. Also der Bestand hat allein in den letzten 20 Jahren um 40% bei den Brutvögeln abgenommen. Es wird aber von den Fischern und Jägern behauptet, dass sie ja nur Durchzügler oder Wintergäste schießen. Aber andererseits steht auch wieder in den Erläuterungen zu der Verordnung drinnen, dass der Abschuss gerade im Jänner sehr effizient ist. Die Balzzeit beginnt und sie dürfen praktisch dann bis 31. Jänner geschossen werden. Aber um diese Zeit ist eigentlich schon Rückzug in die Brutgebiete, beziehungsweise in der Hauptkolonie, die wir kennen, sind die da schon auf den Horsten. Also das ist eindeutig Brutzeit und damit ist auch wieder eigentlich ein Verstoß gegen das Jagdrecht und auch gegen die Vogelschutzrichtlinie, denn die Vögel dürfen in der Brut- und Aufzuchtzeit nicht gestört werden und nicht getötet werden und müssten eigentlich Schutz genießen.
Für alle neu zugeschalteten Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über die Vogelschutzrichtlinie, den Vogelabschussplan der Landesregierung und einfach auch den Vogelschutz in Salzburg. Zu Gast sind die Biologen Christine und Reinhard Medikus. Und weil du es gerade ansprichst, die Vogelschutzrichtlinie, die Vögel sind ja EU-rechtlich geschützt. Ja. Man fragt sich jetzt, warum dürfen die überhaupt geschossen werden? Da gibt es ja gewisse Ausnahmegründe. Vielleicht könnt ihr dir mal kurz unseren Hörern noch erklären, warum man die Vögel überhaupt schießen darf und was an den Gründen dran ist, ob die überhaupt gegeben sind.
Ja, die Vogelschutzrichtlinie ist sehr streng. Also sie bestimmt, dass eben grundsätzlich die Vögel nicht getötet werden dürfen und geschützt sind. Aber es gibt, wie bei jeder Regelung, auch Ausnahmen. Und ja, eine Ausnahme ist im Artikel 9, wenn also schwere Schäden auftreten, vor allem in der Landwirtschaft oder Fischerei eben, dann können Ausnahmen erteilt werden. Aber diese Ausnahmen müssen eben anlassbezogen sein. Die dürfen nicht pauschal über ein großes Gebiet einfach gestülpt werden, sondern es muss genau geprüft werden. Und es müssen auch Alternativen geprüft werden. Vor allem, ob mit gelinderen Maßnahmen auch ein Erfolg erzielt werden kann. Bei Fischfressern zum Beispiel kann natürlich ein großer Schaden auftreten an einem intensiven Fischzuchtteich, aber da bieten sich eben andere Maßnahmen an, um Schäden zu verhindern, wie Ufergestaltung oder Überspannen von diesen Teichen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Teiche zu sichern. Und so ist es ein sehr strenges Kriterium der Prüfung, ob jetzt so eine Ausnahme erteilt wird.
Wie könnte denn jetzt die Konfliktlösung stattdessen stattfinden? Also es wird ja doch auch oft von Existenzbedrohung auf Seiten von Fischern oder Förstern gesprochen. Wie schätzt du das ein, Reinhard, gern?
Grundsätzlich ist schon mal die Frage, ob jeder Fisch in einem großen See, im Wesentlichen sind es ja öffentliche Gewässer im Eigentum des Landes oder im öffentlichen Eigentum, und ob da jeder Fisch, der dem Fischer gehört, dem sein Eigentum ist, und der Anteil der Berufsfischerei im Land Salzburg ist doch sehr, sehr klein. Im Wesentlichen handelt es sich im Salzburg, lassen wir mal ein paar wenige Berufsfischer auf großen Seen beiseite, handelt es sich um Hobbyfischerei und nicht um eine wirtschaftliche, maßgebliche Befischung, die ernste Schäden, wirtschaftliche Schäden hervorrufen könnte.
Und stattdessen, was könnte man sagen, weil Konflikte gibt es anscheinend.
Es ist ja nicht so, dass man nichts tun kann im Fall. Also die Möglichkeit, in Einzelbescheiden das zu regeln und dann Schadensnachweis zu bringen, gibt es ja immer. Und auch mit dieser Verordnung ist es so, dass trotzdem noch, wenn das nicht ausreicht quasi, können die auch ansuchen um einen zusätzlichen Abschuss, wenn ein Schaden auftritt. Das wäre dann bescheidmäßig zu regeln. Also die bescheidmäßige Möglichkeit gäbe es ja, und man will nur eben keine Einsprüche, man will keine Kontrolle durch Umweltorganisationen, die diese Fragen eben stellen, ob diese Abschüsse gerechtfertigt sind in dieser Höhe.
Unsere Sendung neigt sich jetzt schon langsam dem Ende zu. Wenn wir jetzt vielleicht noch einen Ausblick geben wollen, auch einen Vergleich mit anderen Ländern, anderen Bundesländern, wie steht Salzburg denn generell in Sachen Vogelschutz da und vielleicht auch den Umgang mit, ich sage jetzt einmal, in Anführungszeichen, Problemvogelarten?
Salzburg ist natürlich eines von 9 Bundesländern und jedes Bundesland hat bei uns ein eigenes Naturschutzgesetz und ein eigenes Jagdgesetz. Das erschwert quasi den Überblick gewaltig, weil in jedem Land ist es wieder irgendwie anders geregelt. Zum Beispiel ist Steiermark, Vorarlberg, soweit ich weiß, ist zum Beispiel der Eichelhäher naturschutzrechtlich geschützt. Eben in Niederösterreich war er geschützt, hat jetzt wieder mal eine Verordnung gegeben, wo das wieder erlaubt wurde, obwohl gleichzeitig anerkannt wird, dass er wichtig ist zum Aufforsten von Wäldern. Und in Stift Altenburg zum Beispiel wird den Hähern sogar Tische hingestellt, damit sie diese Eicheln pflanzen. der Steiermark ist es zum Beispiel so, dass erst Abschüsse bewilligt werden bei Graureihern, wenn ein bestimmter Basisbestand von Brutpaaren gesichert ist. Vorher dürfen die gar nicht Abschüsse freigeben. Und dieser Bestand ist in den letzten Jahren eigentlich nie so richtig erreicht worden. Und das wäre ja bei uns auch denkbar, dass man eben einfach ein regelmäßiges Monitoring zum Beispiel des Brutbestandes macht und auf diese Weise eben den Brutbestand sicherstellt, weil der ist zurzeit eben nicht gesichert. Also es ist in jedem Bundesland anders und ich denke, Salzburg ist da mittendrin, also weder Vorbild noch ganz Schlusslicht.
Rainer, wie schätzt du den Salzburger Naturschutz, den Salzburger Vogelschutz ein, auch aus der Praxis, du warst ja im Magistrat tätig?
Ich habe mich mit dem Naturschutz in der Stadt beschäftigt, habe den Naturschutz im Land Salzburg noch mitverfolgt und den Blick auf andere Bundesländer war dann nicht so ganz mein Anliegen, aber Faktum ist, dass es rechtliche Normen gibt, die die EU vorgibt und die EU hat natürlich schon den Vorteil, dass sie nicht unmittelbar von irgendeinem Politiker gesteuert ist, sondern sehr viel unabhängiger ist und sehr viel freier denken kann. Dass es dann immer wieder massive Einwände gibt, zuletzt von der Forstwirtschaft, dass man 10% der Wälder jetzt naturnah bewirtschaften, welche Katastrophe. Also man versucht ja nur immer wieder die eigentlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu optimieren und wirklich eine starke Beeinträchtigung wirtschaftlicher Art ist ohne dies zu regeln, das heißt, im Rahmen von bescheiden, sodass die Notwendigkeit für Verordnungen in dieser Form aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar ist. Es geht lediglich darum, die Kontrolle durch hochrangige Experten zu unterbinden oder zu verschlechtern.
Jetzt haben wir schon am Ende der Sendung angelangt. Wagen wir noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Wenn Sie euch was wünschen könntet für einen Vogelschutz in Salzburg, was müsste noch am dringendsten getan und am dringendsten verändert werden?
Die Vogelwelt ist für uns Indikator für den Zustand der Umwelt. Und Vögel sind eine Gruppe, die einerseits sehr gut bekannt ist. Wir haben sehr viele Daten, mehr als in anderen Tiergruppen. Das heißt, die Vögel können uns wirklich zeigen, wie es unserer Umwelt geht. Und da schaut es eben nicht sehr gut aus. Also wir haben, es zeigt zum Beispiel der Farmland Bird Index, gewaltige Verluste von den Vögeln der Kulturlandschaft, also gerade der landwirtschaftlichen Regionen. Wir müssen da sicher mehr tun für die Vogelwelt. Und das wird auch für uns ganz wichtig werden. Und das ist mein größter Wunsch, dass wir eben der Natur wieder etwas mehr Raum zurückgeben. Das müssen ja nicht 50% sein, aber 7-10% auch im Offenland, in der Kulturlandschaft extensiv zu bewirtschaften, könnte also gerade für die Biodiversität und für die Vogelwelt ein großer Nutzen sein und im Endeffekt auch für uns, weil auch wir sind abhängig von einer gesunden Umwelt und einer gesunden Mitwelt.
Eine Ergänzung, die Landwirtschaft ist doch wesentlich abhängig von Förderungen der EU, von Förderungen über AMA, über ÖPOL und das heißt von öffentlichen Geldern. Das sind nur sehr teilweise privatwirtschaftlich erwirtschaftete Erfolge, sondern sehr wesentlich eben auch öffentliche Gelder und diese öffentlichen Gelder sollten möglichst zielführend, möglichst vielfältig angewandt werden und wenn hier die öffentliche Hand auch für den Artenschutz deutlich mehr tut als jetzt bei der Vergabe solcher öffentlichen Mittel unter Berücksichtigung natürlich der Notwendigkeiten der Landwirtschaft, dann wäre da schon ein großer Schritt vorwärts getan.
Ja, wir sehen, der Vogelschutz ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es Gesetze gibt, die Vogelarten schützen sollen. In Salzburg ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, das haben wir heute gesehen. Zu Gast bei uns im Studio waren Christina und Reinhard Medikus, beide Biologen aus Salzburg. Danke für das Gespräch.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.